Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Auch im Corona-gebeutelten Italien gibt es seit dieser Woche erste vorsichtige Lockerungen, die sogenannte Phase 2. Reisen nach Italien sind aber vorerst noch nicht möglich und umso mehr freue ich mich, dass wir in dieser Stunde in Rom sein können, verbunden mit der Literaturvermittlerin, Übersetzerin und Publizistin Maria Gazzetti. Sie leitet die Casa di Goethe und hat sich für uns heute im Homeoffice eingerichtet. Frau Gazzetti, wir sind per Internet verbunden. Schönen guten Morgen in Rom.
Guten Morgen nach Berlin. Guten Morgen.
Die Beschränkungen waren ja in Italien sehr viel härter als in Deutschland. Worauf haben Sie sich in diesen ersten Tagen der Lockerungen denn am meisten gefreut?
Ich habe mich gefreut, ins Büro gehen zu dürfen und die Mitarbeiter zu treffen. Die Freude war groß für alle. Wir waren also im Museum in der Casa di Goethe und konnten uns anschauen mit Mundmaske und alles, was dazu gehört. Die Straßen waren noch relativ leer, aber es war schon ein schönes Gefühl.
Und welche Einschränkungen gibt es weiterhin für Sie in Rom?
Ja, es gibt da weiter die Einschränkung, dass wir das Museum noch nicht fürs Publikum eröffnen dürfen. Wahrscheinlich können die Museen am 18. Mai wieder öffnen, aber vorher die großen Museen, wahrscheinlich Musei Vaticani, Scuderie, Colosseo, alle Parks, alle Anlagen, die im Freien sind, davon ist Rom ja voll. Die kleineren Museen werden wahrscheinlich später aufmachen. Wir arbeiten daran, wir wollen ein gutes Beispiel geben. Wir möchten, wenn es am 18. geht, sofort aufmachen, als kleines Museum gleich dran zu sein.
Die Via del Corso Nummer 18 in Rom, das war eine tolle Adresse, die Goethe da als Absender auf seine Briefe schreiben konnte. 15 Monate hat er dort gelebt, zwischen 1786 und 88. Heute befindet sich in dem Gebäude zwischen der Piazza del Popolo und der Piazza Venezia die Casa di Goethe, das einzige von Deutschland finanzierte Museum im Ausland, und geleitet wird es von Maria Gazzetti. Frau Gazzetti, wie hat sich denn die Via del Corso in den 10 Wochen des Lockdowns verändert? Das ist ja eine große Geschäftsstraße in Rom. Welche Spuren hat Corona da hinterlassen?
Oh, große, große Spuren. Undenkbar für alle, für uns, für die, die hier leben. Von einem Tag auf den anderen war die Via del Corso leer. Still, alle Läden und Geschäfte geschlossen. Das ist natürlich die große Verbindungsader zwischen Piazza del Popolo und dem Weg zum Kolosseum, zum Altare della Patria, zur berühmten Schreibmaschine. Leider aber, es hat ja in den letzten Jahren diese schwierige Entwicklung auch hier gegeben, dass das Zentrum voll monokulturell geworden ist, sozusagen. Es gibt große Ladenketten und dann Hotels und viele Airbnb. Und Sie wissen ja, wie alle anderen Großstädte in Europa, B&B hat auch angefangen, Wohnungen zu kaufen, ganze Gebäude zu kaufen. Und in letzter Zeit, das letzte halbe Jahr, war eine beeindruckende Beschleunigung. Ich gehe zu Fuß ins Büro und ich hätte jeden Tag ein Foto machen können von einem neuen Schild an der Tür mit der Eröffnung eines neuen B&B oder Hotel.
Und das stand jetzt alles leer.
Und das steht jetzt alles leer, plus die Läden, die geschlossen sind. Das Zentrum war in der Corona-Zeit in Rom noch leerer, und so war es auch am 4. Am 4. Mai waren andere Wohnviertel wie Prati in der Nähe vom Vatikan oder Monti hinter dem Kolosseum oder Quartiere Trieste zu Nomentana hin, wo die Villa Massimo ist, diese Viertel waren belebter als hier im Zentrum. Das ist leider so, dass die Römer selber gar nicht mehr ins Zentrum gehen. Ohne Touristen ist das Zentrum hier wie ausgestorben und das ist für das Museum ein Thema, was uns auch schon lange beschäftigt.
Mhm. Lassen Sie uns über das Museum reden, die Casa di Goethe. Wenn Sie da jetzt nur ab und zu reinkommen, kann ich mir vorstellen, dass Sie Ihren Lieblingsplatz in dem Haus ganz besonders wertschätzen. Was ist Ihr Lieblingsplatz dort?
Natürlich, der wichtigste Platz ist der kleine Raum, wo Goethe geschlafen hat. Ohne diesen Raum gäbe es ja gar keine Casa di Goethe. Das ist auch der Raum, wo sein Bett war. Tischbein berichtet auch immer, dass Goethe vormittags im Bett geschrieben hat und gearbeitet hat.
Der Maler und Johann Wilhelm Heinrich Tischbein, mit dem er dieses Haus, diese Wohnung geteilt hat damals.
Genau, der berühmte Maler Tischbein, der ja das berühmte Bild der Goethe in der Campagna gemalt hat. Dieses Bild hat Tischbein hier in Rom, in dieser Wohnung, in dieser Etage begonnen. Und diese Wohnung war eine Pension, bekannt unter den deutschen Künstlern, weil man dort gute Betten hatte, ohne Läuse, gut essen konnte. Und Tischbein hat dann Goethe informiert, wenn er nach Rom kommen will, dann hier in diese Pension, wo er auch wohnte. Ein bisschen weiter ist das Atelier Tischbein und das ist für mich mein Lieblingsplatz, weil in diesem Atelier, der größere Raum, da macht man so wie eine Kurve. Die Casa di Goethe als Museum, da ist ein Parcours wie im Kreis. Und in dem Atelier Tischbein sind zwei Fenster mit zwei Balkonen. Und aus diesem Balkon raus kann man auf die Via del Corso schauen, rechts zu Piazza del Popolo hin, links zu Piazza Venezia. Dort hat Goethe den römischen Karneval gesehen und beschrieben in der Reise nach Italien. Es öffnet eben diese Sicht auf die Außenwelt.
Man kann in der Casa di Goethe also dem Goethe sehr nahe kommen, nachempfinden, wie er da mit anderen Künstlern getafelt hat, musiziert, geredet hat. Es gibt eine Bibliothek, eine Dauerausstellung, Wechselausstellungen, Veranstaltungen mit deutschen und italienischen Gästen, auch ein Stipendienprogramm. All das, Frau Gazzetti, ist von heute auf morgen durch Corona unterbrochen worden. Sie haben auch manches ins Internet verlegt, aber das ersetzt natürlich keinen realen Besuch. Wenn Sie jetzt ab 18. Mai wieder öffnen, wie? Was planen Sie für den Rest des Jahres und darüber hinaus?
Wir müssen wirklich lernen, dass wir von Monat zu Monat planen können. Wir können wirklich keine größeren Pläne machen. Wir beobachten jetzt 2 Wochen, wie es weitergeht. Es könnte auch sein, dass am 18. Mai, dass wir nicht öffnen können, sondern wieder in Quarantäne müssen. Weil man hat ja Angst, was passiert gerade dort, wo weniger Infizierten waren. Könnte es sein, dass es dann jetzt hier noch stärker ausbricht als wie Mailand oder in Bergamo. Und deshalb ist die Vorsicht sehr groß. Wir haben eine Ausstellung, eine schöne Ausstellung mit Leihgaben aus Deutschland über die Geschichte des Deutschen Künstlervereins in Rom. Wir beherbergen bei uns die Bibliothek deutscher Künstler, die nach dem Aufenthalt Goethes nach Rom kamen, hier länger gelebt haben, weil damals seine Reise nach Rom war ja nicht für 3 Tage, sondern für Monate bis zu mehreren Jahren. Also wir hoffen, diese Ausstellung verlängern zu dürfen bis Ende Dezember. Und die Ausstellung, die wir geplant hatten als 2. Folge weiter zur Geschichte der Aufenthalt der deutschen Künstler in Rom. Diese Ausstellung wird von Oktober auf Februar verschoben. Außerdem habe ich gehört, dass Frau Bundeskanzlerin Merkel gesagt habe, es gibt keine Auslandsreisen von Deutschland aus bis zum 31. August. Das heißt, wir erwarten keine Touristen, keine Studiosi, keine Kunsthistoriker aus Deutschland, keine Italienliebhaber, wenn man nicht reisen kann. Also wir müssen mit italienischem Publikum rechnen, wenn nicht lokal.
So eindeutig habe ich das noch nicht gehört, dass sie gesagt hat, bis 31. August würde es keine europäischen Flüge geben.
Ich will es hoffen. Ich habe es gelesen in einer italienischen Zeitung, aber im Moment sind so viele Nachrichten so unterschiedlich. Man muss wirklich immer mit Vorsicht genießen.
Maria Gazzetti gibt uns heute Einblicke in ihr Leben zwischen Deutschland und Italien. Sie hat viele Jahre das Literaturhaus in Frankfurt am Main geleitet. 2013 ist sie zurückgekehrt nach Italien als Leiterin der Casa di Goethe. Lassen Sie uns Ihren Werdegang aber ruhig von Anfang an verstehen, Frau Gazzetti. Jahrgang 1955 sind Sie, geboren in Viterbo in Mittelitalien. Stellen Sie uns ein bisschen Ihre Familie vor.
Meine Mutter war eine wohlhabende Bauerstochter südlich von Rom aus Perlonga. Der Ort ist bei vielen Deutschen bekannt, weil viele Künstler auch und viele Urlauber dort am Meer gerne hinfahren. Ein malerischer Ort, weiße Häuser am Felsen, ein bisschen wie Ischia. Mein Vater kam aus Macerata. In der Nähe ist ja Leopardi geboren, einer bildungsbürgerlichen, besseren Familie aus dem kleineren Ort, wollte gerne ein Intellektueller sein, sagen wir mal Schriftsteller oder Journalist, aber Kriegszeit, Nachkriegszeit, er wurde Lehrer und dann ein höherer Beamter in der Verwaltung der Stadt Rom. Ich war Einzelkind, meine Eltern haben später geheiratet. Ich wurde sehr, sehr streng erzogen. Sagen wir mal, meine Eltern hatten Angst vor der Luft, die ich atme. Also sehr geliebt wurde ich, aber auch etwas eingesperrt. Deshalb habe ich vielleicht Erfahrung mit der Quarantäne. Und ich hatte das Gefühl, so schön Italien war, Rom war, aber auf der Vespa zu sitzen und 3 Stunden zu diskutieren abends, wo man eine Pizza oder ein Eis essen kann. Ich hatte immer das Gefühl, die Welt ist größer, ich wollte ausbrechen. Ich habe eine deutsche Familie kennengelernt.
Wie haben Sie die kennengelernt?
Ich habe sie kennengelernt, weil im Sommer wollte mein Vater nicht ans Meer. Das Meer war zu laut, zu problematisch. Er sagte immer, ich bin wie ein Schweizer, ganz pünktlich, nicht wie alle Italiener. Also wir waren immer auf dem Lande, La Campagna. Und dort in der Nähe waren Deutsche ausgesiedelt fast. Mhm. Das war die berühmte 70er Jahre, als Deutsche viele auch ausgestiegen sind und Arkadien in Italien gesucht haben.
Die Toskana-Fraktion.
So ungefähr, auch wenn es nicht gerade Toskana war, aber in der Nähe von Rom. Und diese Familie, nichts ahnend, merkte meine Unruhe und stellte mir diese Familie aus Hamburg vor. Und die sehr offen sagten, wenn du das Ausland erleben willst, komm doch zu uns, kannst du bei uns wohnen. Nichts ahnend, dass das ein Drama mit meinen Eltern geworden ist.
Sie sind eigentlich heimlich abgehauen.
Ausgebrochen. Ich bin ausgebrochen, ja. Aber ich bin raus aus dem Haus mit 21. Ich hatte gerade Geburtstag gehabt, einen Tag später. Ich habe einen Koffer und bin nach Rom gefahren, habe aber zu Hause angerufen und gesagt, ich fahre nach Deutschland, das ist die Adresse, Es ist eine gute Familie. Ich bin wohl versorgt sozusagen. Ich habe sie informiert, aber sie wollten es so nicht akzeptieren. Ich habe dann 3 Monate später meine Eltern besucht mit dieser Familie. Also es hat sich dann ein bisschen beruhigt, aber sie wollte nicht. Mein Vater hat immer gesagt, ich bin Partisan gewesen, ich will mit Deutschland nichts zu tun haben. Ich hatte auch Französisch sehr gut gelernt, aber ich konnte kein Deutsch und ich wusste nicht, wie ich alles finanziere. Es ging aber alles. Fragen Sie mich nicht, wie.
Doch.
Deutschland, ja. Ich habe dann natürlich das erste halbe Jahr in der Familie gelebt und ich repräsentierte für diese Familie auch die Italien-Sehnsucht. Und sie haben mich wie eine Tochter aufgenommen. Ich habe sofort angefangen, Deutsch in der Uni zu lernen. Ich habe die Sprache sehr, sehr schnell gelernt. Im Nachhinein habe ich immer an Hertha Müller gedacht, die ich auch kennengelernt habe, persönlich, dann beruflich. Und sie hat einmal geschrieben, man stellt sich auf die Welt noch einmal, gebiert sich mit einer anderen Sprache. Und so war das vielleicht für mich. Ich habe Deutsch sehr, sehr schnell gelernt, ein Jahr später in der Uni mich eingeschrieben, vergleichende Literaturgeschichte, Geschichte und Kunstgeschichte. Und ich bin dann ausgezogen, habe meinen üblichen Studentenstatus, also Zimmer gemietet, WG und so weiter. Und da habe ich immer finanziert das Studium mit viel italienischem Unterricht im Italienischen Kulturinstitut in Hamburg und dann wissenschaftliche Hilfskraft in der Uni. Ja, und so ging es weiter.
Maria Gazzetti hat uns gerade schon erzählt, wie sie als junge Italienerin nach Deutschland aufgebrochen, regelrecht ausgebrochen ist, später in Hamburg in einem Künstlerhaus gelebt hat, dort auch ihren Mann kennengelernt hat, einen Bildhauer, wie sie studiert hat, Romanistik, Geschichte, Germanistik. Hat Ihnen das, auch Ihre Promotion über Gabriele D'Annunzio, dabei geholfen oder den Weg geebnet in den Literaturbetrieb, in den Sie ja dann professionell eingestiegen sind?
Ja, ich denke ja, weil eine Biografie über D'Annunzio gab es nicht auf Deutsch. Und ich erinnere mich, dass Michael Naumann, er war damals Leiter vom Rowohlt Verlag, als ich ihm das vorschlug, sagte er, der Erfinder der Balkonrede. Ich habe auch gelitten natürlich. Also es war mühsam, aber ich war etwas stur. Ich habe es geschafft.
Sie haben dann auch für die Zeit geschrieben, für die Taz und entdeckt, dass Sie gern mit anderen, vor allem mit namhaften Autoren zusammenarbeiten möchten. Peter Esterhazy, Peter Nadasch, Imre Kertész. Wie kam es dazu?
Es gelang mir ganz gut, Autoren zu überzeugen für Projekte. Und das machte mir klar, dass es mir gefiel, dass es mir gelang. Und ich wollte auch sehr an der zeitgenössischen Kultur dran sein, an dem, was heute gemalt, geschrieben wird. Und damit konnte ich es verbinden, längere Zeit als freie Mitarbeiterin per Auftrag. Und so wurde ich ein bisschen bekannter innerhalb des berühmten deutschen Literaturbetriebes.
Und haben dann 1995 tatsächlich die Leitung des Frankfurter Literaturhauses übernommen. 15 Jahre sind Sie dort geblieben. Wie war das, ein Literaturhaus zu leiten, ohne Deutsch als Muttersprache zu haben? Mussten Sie sich besonders stark beweisen?
Vielleicht ja. Im Nachhinein weiß ich, welchen Druck ich spürte. wenn ich jetzt die Autoren vorgestellt habe. Ich habe immer sehr genau vorbereitet, die Einführung, die Vorstellung. Eine gewisse Unsicherheit ist immer da. Aber am Schluss habe ich oft gehört, Sie machen so schöne Einführungen. Und geholfen hatte mir sicherlich auch die Tatsache, dass eine Italienerin eine Sprachinstitution leitet. Das hat mir sicherlich auch eine Starthilfe gegeben. Sagen wir mal, die Leute waren neugierig und vielleicht etwas gnädiger.
In der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich auch alte Zeitungsartikel natürlich gelesen und da fiel mir auf, dass manche ihre Arbeit damals als zu elitär beschrieben haben. Was war da die Kritik?
Ja, diese Kritik habe ich immer gerne, hat mich nicht so verletzt, auch weil ich wusste, war mir ziemlich sicher, dass es nicht so elitär war. Wenn ich Ihnen sage, ich habe eine der ersten Lyriklesungen mit Jan Wagner gemacht und das kann er bestätigen. Mit 20 Leuten im Literaturhaus, das ist für mich jetzt eigentlich etwas, worauf ich stolz bin und was unser Publikum im Literaturhaus Frankfurt im Nachhinein auch zu schätzen gewusst hat. Ich habe eine Lesung mit Imre Kertész gemacht, wo er noch nicht so berühmt war in Deutschland. Viele Autoren, die vielleicht am Anfang als elitär gewirkt haben, sind nachher bekannt geworden. Und dass Imre Kertész nach dem Nobelpreis zu uns sehr gerne kam ins Literaturhaus Frankfurt, weil es diese Beziehung davor gab, ja. Das hat dem Literaturhaus auch Gute getan.
Ja. Nach dem Weggang aus Frankfurt haben Sie noch 2 Jahre in München das Lyrikkabinett geleitet. Eine der größten Lyrikbibliotheken ist das in Deutschland oder sogar auf der Welt. Und sind dann aber eben zurückgegangen nach Italien als Leiterin der Casa di Goethe. Darüber haben wir schon gesprochen. Eine Arbeit, mit der Sie dann auch Ihren deutschen Seelenanteil irgendwie integrieren konnten. Wie war das denn, wieder in Italien zu leben? War Ihnen das Land vertraut wie eh und je oder doch irgendwie fremd geworden, zumal es ja zunehmend nach rechts gedriftet ist?
Man kommt nicht zurück. Das war mir klar. Das habe ich auch immer bei Ingeborg Bachmann gelesen. Es gibt kein Zurückkehren. Das war mir klar. Und Italien kannte ich natürlich weiter. Ich bin oft nach Italien gefahren. Aber natürlich immer in so einer Situation, Urlaub, Entspannung. Man erlebte die besseren Seiten von Italien. Als ich zurückkam, war ich sehr, sehr erstaunt, wie das Land sich geändert hat. Ich habe oft gesagt, was ist mit den Italienern passiert? Und diese Frage stelle ich weiter. Ich habe das Gefühl, die Menschen haben sich sehr geändert, sind sehr unzufrieden, sehr dazu bereit, den anderen immer die Schuld zu schieben. Diese Gesellschaft hatte bis jetzt nicht füreinander gedacht. Ein großer Egoismus, eine große Vorstellung, es gibt nur Rechte und keine Pflichten. Es wirkte banal, es nochmal zu wiederholen, aber 20 Jahre Berlusconi, Konsum, Werbung, Oberflächlichkeit, Zerstörung der Bildung, der Schulen. Das ist das Ergebnis. Italien ist im Moment sehr, sehr hart getroffen worden vom Virus. Dafür kann das Land nichts. Aber es kommen ganz, ganz große Probleme jetzt raus. Und im Moment leide ich schon sehr mit dieser Lage. Ich beobachte sie auch eher von außen. weil in mir ist auch viel Deutschland drin. Aber die Seele ist, das Herz ist ja schon sehr dabei.
Ich habe vor ein paar Wochen schon mal an anderer Stelle hier bei uns im Programm mit Maria Gazzetti in Rom gesprochen, vor allem über das deutsch-italienische Verhältnis in der Corona-Krise. Damals hat sie eindringlich an die Europäer und insbesondere an die Deutschen appelliert, Italien nicht zu vergessen. Deutschland ist hart geblieben in der Ablehnung der geforderten Euro-Bonds, also gemeinsamer europäischer Staatsanleihen. Es gibt jetzt stattdessen das Angebot eines zig Milliarden schweren Kredits im Rahmen des Europäischen Stabilitätsmechanismus, ESM. Frau Gazzetti, hat sich die Kritik an Deutschland und der EU weiter verschärft?
Es ist ein Problem von Geschwindigkeit. Deutschland braucht immer mehr Zeit, um etwas zu beschließen. Es hat ein bisschen länger gedauert, aber auch Deutschland hat ja Konzessionen gemacht. Europa hat einiges angeboten, auf den Tisch gelegt, aber die Probleme werden bleiben, da der Virus ein sehr schwaches Italien getroffen hat. Das wird problematisch.
Auch innenpolitisch scheint der Wind jetzt wieder aus einer anderen Richtung zu blasen. Also Premier Conte wurde ja so beschrieben, in deutschen Medien zumindest, als ein Mann, der in dieser Krise zum Staatsmann geworden ist. Jetzt gerät er aber zunehmend doch wieder unter Beschuss. Was passiert da im Moment? Wohin steuert Italien?
Ja, eben. Die Berichte, dass er zum Staatsmann geworden sei, das war auch ein bisschen sehr eine gute Hoffnung. Es ist wirklich, Sie haben mich gefragt, als ich zurückkam, ob ich mein Land wieder erkenne. Das habe ich lernen müssen. Man versteht Italien nicht. Wie sollen die Ausländer Italien verstehen? Es ist, die Politik ist leider immer so labil. Es wird in dieser Situation im Moment darüber geredet, ob man Neuwahlen erlaubt oder nicht. Und wenn die Leute jetzt sehen, die ja Hilfe brauchen, das sind Leute, die auf Kurzarbeit gesetzt werden. Sie haben heute noch kein Geld gesehen. In Deutschland haben Künstler schon ihre 3.000, 6.000 oder 10.000, ich meine Künstler, auf ihr Konto bekommen, direkt aufs Konto. Das passiert in Italien nicht. Die Bürokratie ist ein Problem. Es ist, das hat Conte auch noch nicht geändert. Und wenn die Leute sehen, dass sie ihre Läden schließen müssen, kein Geld bekommen in den nächsten 3 Monaten, dann ist Conte auch kein Staatsmann mehr. Aber wir sollen froh sein, dass es jetzt Conte gibt. Wenn Salvini oder Meloni da gewesen wäre, wäre es mit Europa noch schwieriger.
Wir lieben Italien natürlich auch für seine kulturellen Schätze. Es ist das Land mit den meisten UNESCO-Welterbestätten. Was ist bereits absehbar an Folgen der Corona-Krise für die Kultur in Italien?
Ja, die Folge ist, wenn man die zeitgenössische Kunst betrachtet, dass es gibt hier keinen Literaturbetrieb, es gibt hier keine gute Absicherung für Theatermenschen, für Schriftsteller. Da werden sehr, sehr viele junge Künstler, die jetzt irgendwie es so hingekriegt haben. Sie werden sehr, also weniger Kunst produzieren können. Die Theater wissen nicht, es gibt nicht so ein Subventionssystem wie in Deutschland. Und man hat in Deutschland immer auf den Literaturbetrieb geschimpft. Aber seitdem ich in Italien bin, sage ich immer zu den Ex-Kollegen, seid mal froh, dass es in Deutschland überhaupt einen Betrieb gibt. In Deutschland gibt es Übersetzerpreise, Tausende von Preisen, das gibt es hier alles nicht. Auch Museen, die ja abhängig sind, viele von Eintrittsgeldern. Ich rede nicht von Musei Vaticani, auch nicht jetzt unbedingt von Offizien, aber die meisten Museen sind auch von den Eintrittsgeldern abhängig. Viel Tourismus wird ja bis Ende Dezember nicht kommen. Also kulturelle Aktivitäten auf Sparflamme, auch wenn jetzt gerade der Augenblick wäre, um den Leuten Mut zu machen. Denn diese Erfahrung der Quarantäne, der Schwäche, der Gefahr, das hat vielen Leuten auch psychisch zugesetzt. Wir wissen nicht, was da für Konsequenzen gibt, aber ich merke auch aus meiner Umgebung, es gibt so ein Gefühl von Gebremstsein, von Sinnlosigkeit oder Antriebslosigkeit. Man muss sich ganz schön zusammennehmen, um noch den Schwung zu haben. Und das ist für die Kultur schwierig. Kinos, Theater, Opern, die können wahrscheinlich bis Dezember, Januar nichts machen.
Wir reden in diesen Corona-Wochen immer wieder auch über Chancen, die diese Krise möglicherweise bietet. Was haben Sie, Frau Gazzetti, in den letzten Wochen oder auch jetzt ganz aktuell erlebt, das Ihnen auch ein bisschen Hoffnung macht?
Ja, die große Hoffnung ist, dass die Italiener, was ich immer vermutet habe, die Italiener, jetzt sage ich es ein bisschen so politisch kritisch, besser sind als ihre Regierungen, obwohl sie diese Regierung gewählt haben. Sie waren beeindruckend diszipliniert in Rom, von einem Tag auf den anderen haben sie immer die Schlange respektiert und heute noch. Sie diskutieren nicht, ob Mundschutzmaske oder nicht, auch aus Angst um sich selber, aber es kommt das Beste aus denen raus, Fantasie, Menschlichkeit, Solidarität. Vielleicht entdecken sie wieder, dass wir eine Gesellschaft sind und nicht mehr so egoistisch und frustriert sind wie vor Corona. Der schnelle Verdienst, die Korruption hat ein bisschen die Seelen okkupiert. Ich habe das Gefühl, dass das besser ist und sie sind unglaubliche Realisten. Ich sage oft, der Italiener ist viel realistischer und zynischer als der Deutsche. Der Deutsche ist ein Romantiker. Und mit diesen Qualitäten sagt der Italiener, okay, es hilft mir kein Staat, ich will aber trotzdem meine Bar aufmachen und meinem Gast vor der Tür den Kaffee geben. Dann verdiene ich ja nur 10 Euro am Tag, aber ich mache es. Und das ist eine Eigeninitiative, die der Italiener hat. Er diskutierte nicht mit dem Staat, ob Mundschutzmaske erlaubt ist oder nicht. Er macht das. Dieses Land ist imprägniert von Fantasie und Kunst. Das muss man schon sagen.
Das war ein schönes Schlusswort, finde ich. Maria Gazzetti, bleiben Sie gesund, bleiben Sie geduldig und ich hoffe, dass Sie die Casa di Goethe bald wieder eröffnen können und auch die Deutschen ihre Italiensehnsucht bald wieder stillen können. Haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Gute für Sie.
Danke Ihnen sehr. Einen lieben Gruß nach Deutschland und auf bald.